ARD Sounds.
Die kosmische Waage wird auf der einen Seite gerade so viel gefüllt mit Elend und Gewalt und Brutalität und Verzweiflung und Zynismus. Und deswegen finde ich, ist es unsere Aufgabe, die andere Waagschale zu füllen mit Freude, Zuwendung, Zuversicht, Freundlichkeit oder auch mit Liebe, dass wir einfach begreifen, dass wir ein anderes Verhältnis kriegen sollten zu anderen Menschen, also sie mehr achten und beachten.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
In Orte und Worte geht's heute ins Grüne, in den Berliner Tiergarten. Anne-Dore, hallo.
Hallo Nadine.
Du hast dich dort mit der Schriftstellerin Gabriele von Arnim verabredet. Ihr habt über ihr neues Buch gesprochen. Der Tiergarten ist ja nun sehr groß. Wo habt ihr euch denn genau getroffen?
Ja, das stimmt. Wir haben uns Getränke mitgenommen im Café am Neuen See und haben uns dann hinter dem Cafégelände auf eine Bank am Wasser gesetzt, eben am Ufer des Neuen Sees. Und als wir uns im Vorfeld verabredet hatten, hatte Gabriele von Arnim mir geschrieben, dass das ein sehr guter Ort sei für unser Gespräch, für unsere Aufnahme, weil dort geht sie oft spazieren. Und, so schrieb sie mir, nimmt dort Abschied von den jeweiligen Jahreszeiten.
Oh.
Ja, und das passt sehr gut zu ihrem neuen Buch, denn das heißt Abschiedleben im Untertitel Tagebuch eines Zeitgefühls.
Das ist ja ein schönes Ritual irgendwie. Abschiedleben, was beschreibt sie denn in diesem Buch?
Es ist auf jeden Fall erstmal kein Zufall, dass das Buch Abschiedleben heißt und nicht Abschiednehmen. Es geht um die vielen Abschiede, die zum Leben dazugehören, die uns permanent begleiten. Also der Abschied von den Jahreszeiten ist eben einer davon. Es geht aber auch um Abschiede von Wohnungen, von Menschen, von früheren Ichs, auch von vermeintlichen Gewissheiten, von Kontrolle. Und Gabriele von Arnim denkt unter anderem darüber nach, warum uns Abschiede oft so schwer fallen, obwohl sie ja dazugehören. Warum wir eigentlich Gewohnheitstierchen sind. Sie schreibt auch über ihre Vorbilder. Patti Smith gehört für sie zum Beispiel dazu. Und Gabriele von Arnim hat für dieses Buch ein Jahr lang Tagebuch geführt und beschreibt private und politische Abschiede.
Ich muss gestehen, dass ich bisher Gabriele von Arnim noch nicht gelesen habe, aber ihr bekanntestes Buch, was bei mir schon lange auf meinem Lesezettel steht, ist ja Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Da schreibt sie über das Leben nach dem Schlaganfall ihres Mannes. Da klang der Abschied ja auch schon an, ne?
Ja, genau, da klang der Abschied auch schon an, nämlich, dass es immer wieder Veränderungen gibt, dass sich das Leben permanent ändert. Und Gabriele von Arnim hat in ihren Büchern immer wieder die Frage danach gestellt, wie wir damit umgehen mit den Veränderungen, wie wir eben das neue, ungewohnte Leben. Sie wird dieses Jahr 80 Jahre alt, sie ist Journalistin, sie war unter anderem viele Jahre in New York. Sie hat viel erlebt und in diesem neuen Buch Abschiedleben steckt auch sehr viel Lebensweisheit. Aber kein bisschen moralisierend, das hat mich so begeistert, sondern sehr inspirierend. Also das ist ein Fundus an inspirierenden Gedanken und tollen Zitaten.
Und diese inspirierenden Gedanken gibt es jetzt im Gespräch von Anne-Dore mit Gabriele von Arnim über ihr neues Buch Abschiedleben.
Da nistet ein Schwan.
Oh ja, da drüben.
Ja, echt schön.
Wie oft sitzen Sie an diesem Ort, Frau von Arnim?
Sehr unterschiedlich. Je nach Terminkalender. Aber möglichst oft. Und ganz sicher mehrfach in jeder Jahreszeit. Weil man hier auf diesem See und mit den kleinen Inseln und den Bäumen, ich finde das so eine hinreißend schöne Anlage, halt auch gut sehen kann, wie es Frühling wird, wie es im Sommer irgendwie üppig wird und im Herbst so langsam es übergeht in die schönen Farben und dann in die Bleiche des Winters. Also ich liebe es, hier zu sein. Und es ist ehrlich gesagt auch ein Abschied gewesen, weil ich mich nicht mehr traue, Fahrrad zu fahren. Im Moment überlege ich, ob ich vielleicht ein Dreirad kaufe, ob das vielleicht für mich, alte Dame, jetzt die richtige Lösung wäre. Und dadurch nicht mehr so richtig in diesen Park gekommen bin. Dieser kleine Weg um den Neuen See, den schaffe ich noch gut. Und das ist sozusagen dann, so habe ich den entdeckt und lieben gelernt, indem ich einfach hier immer wieder spazieren gegangen bin.
Wir haben uns jetzt eine Bank hier gesucht, hinter dem Café am Neuen See, und schauen auf diesen kleinen See mit Schwänen, Enten. Und es ist ja gerade Frühling. Ist das eine Jahreszeit, die es uns leichter macht?
Was leichter macht?
Den Mut, die Zuversicht, das Leben, das Aufstehen.
Ja und nein. Also erstmal ist für mich schon fast Frühsommer, weil es knospet ja nicht mehr so richtig. Es ist natürlich das Aufbruchgefühl, aber dieses Aufbruchgefühl kann im Alter natürlich auch eine Traurigkeit hervorrufen, weil man ja nicht weiß, oh, habe ich das nächstes Jahr nochmal oder nicht? Und interessanterweise eine Art, also bei mir, eine Art Gier, also gerade im Frühling, wenn es so dieses ganz zarte Grün hat, da will ich das also einatmen, am liebsten hineinbeißen, um das wirklich richtig genießen zu können. Ich liebe dieses knospende, wirklich ganz leichte, sich entwickelnde, und ich mag es auch so gerne, wenn es so kalt ist wie in diesem Jahr oder kalt war, weil dann geht es so langsam. Also ich kenne Menschen, die sagen, also Frühling und dann muss es richtig aufbrechen. Und ich sage, nein, langsam, 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 damit man es richtig genießen kann, Schritt für Schritt und Moment zu Moment.
Sie schreiben in Ihrem Buch Abschiedleben auch über die Jahreszeiten, über das Abschiednehmen von Jahreszeiten, über die Ankunft von der neuen Jahreszeit. Haben Sie eine Lieblingsjahreszeit oder haben Sie alle vier Jahreszeiten gleichermaßen gern?
Also der Sommer ist mir oft zu heiß. Ich wohne im Dach, also da ist es dann manchmal nicht angenehm. Andererseits kann ich im Sommer an den Schlachtensee zum Schwimmen. Und das ist irgendwie meine große Wonne, weil da ich nicht mehr so gut gehen kann, ist das Schwimmen einfach, da denke ich auf einmal wieder, ich bin beweglich und habe einen jungen Körper. Und das ist ein herrliches Gefühl. Und den Herbst habe ich lieben gelernt. Den mochte ich früher als junge Frau nicht, weil der mir schon zu nah am Winter war. Aber jetzt finde ich die Farben einfach so unglaublich schön. Aber gut, ja doch, Frühling, dieses zarte Kommen dessen, also das dann üppig werden wird, das ist, glaube ich, doch meine Lieblingsjahreszeit.
In Abschiedleben schreiben Sie auch viel über Pflanzen, über Natur. Zum Beispiel, dass Sie, wie wir jetzt gerade, auf einer Bank sitzen und die Umgebung beobachten. Sie mögen den Himmel sehr gerne, schreiben Sie. Sie bringen sich auch Blumen in Ihre Wohnung oder auf Ihren Balkon oder legen Herbstblätter auf den Tisch und sehen zu, wie sie verwelken. Ist diese Verbundenheit zu Natur, zu Pflanzen, zu Tieren etwas, das sich verstärkt hat im Laufe Ihres Lebens? Oder hatten Sie das schon als Mädchen oder junge Frau?
Es hat sich eindeutig verstärkt. Und ich glaube, es hat tatsächlich auch zu tun mit der Vergänglichkeit. Wir sprechen ja bei Jahreszeiten auch immer von Vergänglichkeit. Wir sprechen bei Blumen immer von Vergänglichkeit. Flowers teach us to blossom and to die. Und ich denke, gerade weil die Vergänglichkeit des eigenen Lebens natürlich auch so, das Bewusstsein der Vergänglichkeit natürlich zunimmt im Alter, sind auch diese Freuden und dieser Genuss und diese innere Ruhe, die auch in der Natur ja entstehen kann, werden immer stärker.
Ich finde ganz interessant dieses Konzept des linearen Lebens und dann aber auch der Kreisförmigkeit. Ich habe letztes Jahr das Buch Der Gärtner und sein Tod von Georgi Gospodinow gelesen.
Ja, das will ich auch noch lesen, habe ich noch nicht. Ja.
Das ist ganz toll, weil er über diese Naturverbundenheit schreibt und dass eben auch der Vater, je älter er wird, mehr und mehr in seinem Garten aufgeht. Und dann gibt es ja auch berühmte Denker und Denkerinnen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, als ob es Kierkegaard ist oder Nietzsche oder Spengler. Und ich finde diesen Gedanken irgendwie ganz tröstlich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass man oft von so einem linearen Leben ausgeht, so eine Linie, die auf was zuläuft, dass es aber viel schöner ist, wenn wir uns in dieses Wiederholende einreihen, in den Kreislauf der Natur, in einen Rund sozusagen.
Ja, und ich glaube, was einem immer bewusster wird, je älter man wird, jedenfalls mir geht es so, dass ich begreife, ein Teil der Schöpfung zu sein. Dass ich begreife, dass Tier, Baum, ich was gemeinsam haben und dass wir alle dazugehören. Und wir reden doch so oft davon, wie wir leben in der Welt. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich, wir sind die Welt. Also es ist nicht die Welt und wir, sondern wir sind die Welt. Wir gehören dazu, wir gehören da rein. Und deswegen entsteht auch mehr noch ein Gefühl für die Verantwortung für diese Welt, also auch Verantwortung für sich.
Darüber schreiben Sie auch in Abschiedleben zum Beispiel, dass Sie Ihr Duschwasser auffangen oder Ihr Abwaschwasser.
Stimmt, mache ich. Ja, weil ich es tatsächlich auch das Verantwortungsgefühl. Es gibt ja dieses wunderbare Wort, also Responsibility, das im Englische für Verantwortung aufzudröseln in Responsibility. Also die Fähigkeit, auf Fragen zu antworten. Also in der Verantwortung ist ja das Wort auch schon drin, also eine Erwiderung. Und das finde ich ganz wunderbar. Das finde ich ein ganz schönes Konzept zu sagen, wo ist meine Verantwortung? Auf welche Fragen soll ich antworten? Und was höre ich? Und was nehme ich wahr? Und es gibt ja, also natürlich Viktor Frankl fällt einem da sofort ein, der das ja letztlich zum Lebensprinzip gemacht hat und gesagt hat, ganz egal wie die Situation ist, du hast immer die Chance zu antworten. Und du kannst entweder verzweifeln und dich verkriechen oder du kannst offensiv bleiben und Verantwortung für deine Antwort zu übernehmen. Also dieser alte Spruch, den kennen wir alle. Frage nicht, was das Leben dir zu geben hat oder du vom Leben zu erwarten hast, sondern schaue, was das Leben von dir erwartet.
Sie nennen sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren in Ihrem Buch. Sie beziehen sich auf Worte, Sätze von anderen. Also dieses Buch ist wirklich auch eine Fundgrube an erhellenden Zitaten und Sätzen. Haben Sie sowas wie so einen Zettelkasten, wo Sie Zitate, Sätze sammeln, die Ihnen begegnen und die Sie dann später in Ihre eigenen Bücher integrieren?
Nein, das habe ich nicht, sondern ich habe, ein bisschen mache ich es im Computer. Aber wenn ich ein Thema habe und dann dazu lese, dann finde ich natürlich immer wieder Sachen, die plötzlich passen, die mir vorher so gar nicht aufgefallen wären vielleicht. Und das Interessante für mich ist dabei, dass ich immer denke, wenn so eine kluge Person ähnlich denkt wie ich, dann bin ich ja vielleicht gar nicht auf so einem falschen Pfad. Und für mich ist das so eine Selbstvergewisserung auch, also meines Denkens. Und meine Lektorin sagt immer, zu viele Zitate und sage ich, ja, aber es ist so schön und es ist so gut ausgedrückt, wie der oder die es nun gerade gesagt hat. Und dann packe ich sie doch wieder rein.
Es ist ja auch so schön, wenn man was liest von jemand anders und denkt, genau so fühle ich es, aber ich hätte es nicht so ausdrucken können.
Genau so geht es mir, genau.
Und die Bandbreite ist ja auch sehr groß, also von Patti Smith zu Dietrich Bonhoeffer. Also Sie haben da wirklich ein ganz weites Spektrum. A.L. Kennedy, das Motto ist von Rilke. Also Sie sind da offen und denken in alle Richtungen.
Ja, absolut, weil wenn ich Sätze lese, bei denen ich denke, da hat jemand wirklich nachgedacht und hat, wie gesagt, die Worte dafür gefunden. Und Patti Smith ist sowieso meine Heldin, also die finde ich so großartig. Diese Frau, die irgendwie ihre Kampflieder singt und die ist genauso alt wie ich, reist durch die Welt, gibt Konzerte, schreibt Bücher und ich folge der auf Substack und bin immer wieder so beruhigt, weil sie dann so schlichte Sätze sagt wie stick together. Also manchmal sagt sie sogar, bleibt gesund, denn wir haben einiges vor uns, wer weiß, was jetzt noch passiert und wir brauchen Kraft. Also so die einfachen Dinge, die wir aber wirklich tatsächlich in dieser prekären Weltsituation brauchen. Und dafür bewundere ich sie, dass sie sich auch traut, diese schlichten, scheinbar schlichten Dinge zu sagen, die aber natürlich eine Tiefe haben, wenn wir sie wirklich befolgen, die einfach gut ist.
Sie nennen sie im Buch ihre kämpferische Trostfrau. Das fand ich wunderbar ausgedrückt.
Ja, das ist sie auch wirklich. Das ist sie sehr für mich. Also ich finde sie, und sie ist so, die ist so menschennah. Also die Geschichten, die sie erzählt, manchmal meandert sie auch einfach durch Themen und man findet eigentlich gar keinen Zusammenhang. Aber meistens kommt dann doch irgendwann ein Satz, wo man sagt, ja, den schreibe ich mir jetzt auf, den merke ich mir jetzt.
Abschiedleben ist jetzt seit März auf dem Buchmarkt und es steht aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Warum glauben Sie, spricht dieser Titel so viele Menschen an, abgesehen davon, dass viele sicherlich ihre Vorgängerbücher kennen, ihren Namen kennen, aber ich meine jetzt speziell das Thema Abschiedleben?
Ehrlich gesagt bin ich ganz erstaunt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und ich dachte, Abschied, ob das irgendwie jemand wissen möchte in sowieso einer so schwierigen Zeit. Aber ich glaube, wir sind alle so verunsichert und wir sind alle in vieler Hinsicht orientierungslos. Und wir sind alle Also irgendwie auf dem Weg zur Rettung von der Heimsuchung. Und ich glaube, das ist das, was Menschen anspricht, weil wir alle im selben Boot sitzen sozusagen. Und ich versuche ja immer wieder, also wirklich zuversichtlich zu bleiben und versuche immer wieder mögliche Wege zu finden, will ich gar nicht sagen, aber ich suche sie, sagen wir es mal lieber so. Wie man im ganz Kleinen, ich bin wirklich eine Frau der kleinen Wege und der kleinen Handlungen, wie man sich auf diese Art und Weise trotzdem in der Welt noch bewegen kann, sich nicht dieser Verzweiflung, die uns alle ja immer wieder packt, hingibt und in ihr versinkt. Also ich habe ein Motto, was ich wirklich versuche zu beherzigen, das heißt, ich will auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten. Weil wenn ich mich selbst kaputt mache, dann nützt sich überhaupt niemanden mehr, weder jemandem anderen noch mir selbst. Und das ist nicht mein Begehr und auch nicht mein Naturell. Vielleicht mein Naturell, aber es ist nicht mein Wille. Also ich muss schon auch kämpfen um Zuversicht üben und mich wehren gegen diese Akte der Zerstörung, die uns ja wirklich täglich im Moment überschwemmen. Und also es ist auch eine tägliche Einübung in einer Heiterkeit, in einen Genuss, in die Erlaubnis, das Leben schön finden zu können.
Ja, und Sie reden ja nicht von Eskapismus. Also Ihnen geht es nicht darum, irgendwie sich smuckelig zu machen und sich abzuwenden von der Welt, sondern Sie nennen das ganz schön. Ich schaue gerade kurz, ob ich es finde, weil das habe ich mir rausgeschrieben. Das fand ich so schön formuliert.
Ja.
Hier. Sie nennen das durchlässig sein und widerstandsfähig gleichzeitig.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dieser weltausblendende Optimismus, das ist nicht mein Ding und nicht mein Weg, sondern die Welt ist sehr in mir. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind die Welt, also wie kann ich die Welt ausblenden, wenn ich dazugehöre? Und es ist ja nun mal so, ganz egal, was passiert, es hat ja was mit mir zu tun. Denn alleine, dass ich atme, liebe, lebe, handle, will, das beeinflusst ja die Welt. Und also die andere Welt und die Welt in mir und diese Gemeinsamkeit. Also ich muss das selber immer noch üben, zu sagen, wir sind die Welt, weil ich das auch immer noch lerne. Und jetzt habe ich vergessen, was das Zitat war.
Durchlässig sein und widerstandsfähig gleichzeitig.
Ja, ich habe ja einen Spruch da drin, da habe ich immer gedacht, vielleicht für manche ist zu esoterisch, aber ich finde ihn trotzdem sehr gut, einen Satz, den jemand mal gesagt hat. Er hat gesagt, der beste Schutz ist das geöffnete Herz. Und diesen Satz liebe ich sehr, weil ich glaube, wenn wir unser Herz zumachen, dann sind wir verloren. Dann sind wir für die Welt verloren, für uns verloren. Aber wenn wir das Herz aufmachen, wird es zwar empfindsamer und ist auch leichter verletzlich, aber wir machen es eben auch auf für den Blick, den wir gerade vor uns haben und für die Schönheit und für das, was einfach ganz große Freude bringt. Und auch machen wir den Blick auf für Menschen, und von denen gibt es ja viele, die sich einfach wunderbar betätigen in dieser Welt. Also die fantastische Ideen haben, die erdheilende Erfindungen haben, machen, die sich kümmern um andere, die auf Straßenproteste gehen, die kochen für Flüchtlinge. Es gibt so viel Gutes und das wird so ein bisschen manchmal zu wenig wahrgenommen in all dem Elend, das uns halt auch umgibt.
Ja, ich habe Ihr Buch auch gelesen als Wahrnehmungsschule, als kleinen Anstupser, wo man hingucken könnte, sollte. Sie sind ja nicht moralisierend. Sie erzählen.
Davor habe ich immer Angst.
Davor haben Sie Angst?
Ich habe Angst zu moralisieren. Insofern, das bin ich sehr froh, wenn Sie das sagen.
Nee, Sie bleiben ja auch persönlich. Also ich glaube, das macht es eben nicht moralisierend. Sie sagen eben nicht, man sollte dies, man sollte das. Und wenn Sie es so formulieren, dann sind Sie immer bei sich selbst oder bei Ihren Freundinnen und Freunden. Und dadurch hat es nicht diesen Zeigefinger.
Ja, aber Wahrnehmung ist tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig. Also ich sage sofort wieder Patti Smith, die sagt, be aware. Und ich denke, so geht es sich auch leichter durchs Leben. Also man ist aufmerksam für den Schmerz und die Freude. Ich muss immer wieder meinen geliebten Arno Grohlen zitieren, der gesagt hat, wer Schmerz nicht empfinden will, kann auch wahre Freude nicht fühlen. Mhm. Und das finde ich einen sehr, sehr klugen Satz. Und insofern, wie gesagt, das geöffnete Herz hilft sicherlich, seinen Weg weiterzugehen und nicht aufzugeben und die Schmerzen auszuhalten, um die Freude auch wieder leben zu können. Und Heiterkeit, was ich anstrebe, ich wollte immer schon eine heitere Alte werden. Und Heiterkeit hat auch die Melancholie in sich. Mhm. Und Heiterkeit ist ja nicht Spaß oder sowas, sondern Heiterkeit ist wirklich so eine innere Freude mit allen Traurigkeiten, die dazu gehören.
So, wir sitzen jetzt auf einer anderen Bank im Tiergarten. Hier ist es aber auch sehr schön, ne?
Hier ist es wunderbar, es sei denn, es kommen zu viele schreiende Radfahrer vorbei. Das können wir jetzt feststellen.
So, wir waren beim Thema Hoffnung bewahren und beim Thema Patti Smith und so weiter. Das führt mich zu der Frage...
Darf ich es leicht unterbrechen?
Natürlich.
Weil ich mache ja immer gerne die Unterscheidung zwischen Hoffnung und Zuversicht. Mhm. Und zitiere Ernst Bloch, der nun das Prinzip Hoffnung geschrieben hat, aber der dann auch gesagt hat, es liegt im Wesen der Hoffnung, enttäuscht werden zu können, sonst wäre sie ja Zuversicht. Und Zuversicht ist, glaube ich, mehr als Hoffnung ein Gefühl oder eigentlich ein innerer Kompass, eine Aufforderung, eine Kraft, die man braucht, um ins Handeln zu kommen. Also bei der Hoffnung kann ich auch rumsitzen und sagen, ich hoffe, es wird irgendwie besser und dann gehe ich wieder zurück in meinen Sessel. Und die Zuversicht verlangt was von mir. Die Zuversicht treibt mich an. Und deswegen finde ich das eine ganz wichtige Unterscheidung. Also für mich ein Vorbild, was Hoffnung, Zuversicht und Handlung angeht, ist Anwar al-Bunni, der syrische Anwalt, der im Gefängnis war, gefoltert worden ist und dann geflohen, weil er wusste, wenn ich das nächste Mal ins Gefängnis gehe, dann werde ich umgebracht. Und dann ist er nach Deutschland gekommen und hat ein Riesennetzwerk von Rechercheuren und Anwälten aufgebaut in Europa. Und der sagt, ich hoffe nicht, dass die Welt besser wird. Ich tue alles, damit die Welt besser wird. Und die Unterscheidung finde ich wichtig. Also nicht rumsitzen und hoffen, dass es besser wird, sondern was tun.
Das finde ich eine total wichtige und interessante Unterscheidung, was einen ja auch im Alltag dann ganz anders in ein Tun bringt. Was bedeutet das konkret für Ihren Alltag? Haben Sie ein Beispiel aus der letzten Zeit, in dem Sie vielleicht entgegen aller Hoffnung Zuversicht bewahrt haben und auch so gehandelt haben?
Naja, ich denke, tatsächlich tue ich ja praktisch nicht so viel, sondern bei mir ist es wirklich hauptsächlich das Schreiben. Und da versuche ich ja sehr zuversichtlich zu bleiben, trotz allem, was passiert. Und versuche auch Kraft zu behalten, um Kraft weitergeben zu können. Das empfinde ich als große Verantwortung für uns Alte, dass wir nicht rumsitzen und sagen, oh, das ist ja alles so schrecklich und die Welt ist so furchtbar und ich will nicht und so. Sondern dass wir ja den Jungen auch Wege vielleicht aufzeigen. Das klingt jetzt ein bisschen prätentiös und anmaßend, aber helfen, Wege zu gehen, die in ein besseres Morgen vielleicht führen können. Also immer ganz klein, aber ich zitiere gerne eine Freundin von mir, eine amerikanische Freundin, die sagt, wir Alten haben eine einzige Verantwortung und die heißt, fill yourself with joy and give it off to family, friends and others. Und das ist etwas, was ich liebe, dieses Zitat, und das ist etwas, was ich wirklich sehr ernst nehme. Ich war neulich mal bei einer Lesung, da waren ganz viele junge Managerinnen. Und dann haben die auch gefragt, so nach Heiterkeit im Alter und Zukunftsfreude, was ja bei mir auch noch da ist, obwohl das wahrscheinlich eine kurze Zukunft ist. Und irgendwann sagte dann eine, können Sie das nicht mal unseren Eltern erzählen? Und da habe ich gedacht, siehst du, das ist genau der Punkt. Also es sind so viele Alte, werden so griesgrämig und beschweren sich nur noch. Und es gibt ja auch viel Grund, sich zu beschweren. Also nicht nur, weil die Welt so ist, wie sie ist, sondern auch, weil wir von Gebrechen heimgesucht werden und so weiter. Aber das finde ich keine Haltung, die irgendjemandem hilft. Mir selbst auch nicht. Also insofern ist es auch, wenn Sie so wollen, ein egoistisches Wollen.
Ja, die Menschen altern ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne auch viele, die nicht so gut altern, die dann auch sehr hadern und das als eine absolute Zumutung empfinden, allein, dass man morgens nicht mehr so gut aus dem Bett kommt.
Das verstehe ich gut. Das ist auch eine Zumutung. Aber dann muss man halt Gymnastik machen, was ich auch hasse wie die Pest. Aber es hilft. Also insofern, man muss ja auch gucken, da haben wir es wieder, Responsibility. Wie antworte ich auf die Zumutung? Also gehe ich damit um, indem ich hadere und bitter werde und sage, nein, das ist jetzt wirklich nicht mehr auszuhalten. Dann kann man auch sagen, okay, welcome death, also willkommen, lieber Tod, ich will nicht mehr. Oder man sagt, ich gucke auch einfach mal anders hin und gucke mal auf das, was es alles gibt und was Spaß macht. Ich würde auf die Leute, auf die Menschen, die ich kennenlerne, auf die Gespräche, die ich habe. Das finde ich, es gibt so viele Gründe, das Leben auch zu genießen und schön zu finden.
Mhm. Es gibt so einen schönen Begriff von der britischen Philosophin Iris Murdoch, Unselfing, dass man irgendwo sitzt und einem Falken zuguckt und dann seine eigenen Bedürfnisse und sich selbst vergisst. Und das passiert ja bei so viel. Und beim Lesen ihres Buches Abschied leben, Frau von Arnim, hatte ich das Gefühl, dass sie auch das sehr viel machen. Das ist auch in Museen gehen, sich mit Freunden treffen, lesen, einfach Dinge tun.
Ja, unbedingt. Unselfing kannte ich nicht. Das ist ein schöner Begriff dafür. Und genau so ist es. Ich glaube, das, was ich immer wieder zitiere, ich gucke ja so gerne Wolken an. Und es gibt auch in dem Film von Wim Wenders Perfect Days diesen Menschen, der jeden Tag die Toiletten in Tokio putzt. Da hat man übrigens festgestellt, was für eine fantastische Architektur dort angewandt wird. Also Architekten geheuert werden, um Toiletten zu bauen. Das ist sensationell. Und der guckt jeden Morgen, bevor er loszieht, einmal in den Himmel und lächelt. Und ich denke, dieses Lächeln, ich vergesse das leider sehr oft, aber dieses Lächeln, was man einmal morgens einfach getan hat, das setzt den Ton für den Tag und ist eine kluge Idee. Und es sind, wie gesagt, immer wieder diese kleinen Dinge, die ich, je älter ich werde, umso wichtiger finde. Um die Stimmung, die eigene und dann auch die der Menschen um einen herum ein bisschen zu heben, ein bisschen freundlicher zu gestalten. Also weil sie gefragt haben, was mache ich? Ich arbeite sehr an meiner Ungeduld und auch an meinem dann ungeduldigen Ton, weil ich denke, das geht ja gar nicht. Also das geht dann in Richtung Unfreundlichkeit. So, das sind auch so kleine Dinge, aber irgendwie entscheidende für den Umgang mit anderen.
In Ihrem Buch schreiben Sie unter anderem, dass es im Englischen eigentlich viel schöner formuliert ist, dass es nämlich heißt to grow old, also hineinwachsen ins Altwerden. Eigentlich schade, dass wir das im Deutschen so nicht ausdrücken, ne?
Ja, ich finde das auch sehr schön, weil dieses Wachsen ist ja sowieso etwas, was ich so spannend finde im Alter. Also, dass man sich noch verändert, dass man frühere Ich-Gestalten gehen lassen kann, apropos Abschied. Dass man sehr bewusst auch immer wieder im Jetzt lebt. Also ich sitze jetzt nicht hier und denke, ach, ich könnte jetzt auch ein Buch lesen, statt mit Ihnen zu reden. Und denke dann sofort an Thich Nhat Hanh, der immer sagt, you miss your appointment with life. Also wenn man das eine macht und an das andere denkt. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Satz. Und der auch sehr stimmt, also dieses im Moment zu leben. Und ich bin auch nicht jemand, was ich von Freundinnen kenne in meinem Alter, die sagen, sie leben hauptsächlich von Erinnerungen. Das tue ich nicht. Also ich lebe auch nicht unbedingt von der Zukunft, aber ich lebe schon doch auch mit Plänen oder noch einem Wollen, noch einem Anfangen können, noch einem Gefühl, auch mich noch verändern zu können. Und ich glaube, dass für mich jedenfalls das wichtig ist, wenn es sich dann wirklich irgendwie dem Ende nähert, dass man einigermaßen erlöst sterben kann. Also ich möchte gerne, wenn es soweit ist, einverstanden sein. Das ist mein großes Ziel.
Einverstanden sein, ja, das ist schön formuliert. Sie denken auch über das Sterben nach, über den letzten Abschied. War das für Sie vielleicht sogar der eigentliche Antrieb, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, es gab zwei Gründe, weshalb ich mich auf dieses Thema eingelassen habe. Tatsächlich die Unsicherheit der Politik, also die gesellschaftliche und politische Unsicherheit in der Welt und dann natürlich das Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit und dem Abschied vom Leben. Aber es war auch ein Impetus, zu gucken, wie gehen wir eigentlich um mit dem Abschied von Gewissheiten. Also ich bin aufgewachsen in der Gewissheit, wie gesagt, Jahrgang 46, aufgewachsen in der Gewissheit, dass Amerika die Schutzmacht ist. Das sind alles Dinge, die für mich eigentlich Antrieb waren, über Abschied zu schreiben. Und dann wusste ich aber nicht, wie ich darüber schreiben sollte, weil ich dachte, ich kann ja nicht ein Kapitel machen, Abschied von Amerika, ein Kapitel Abschied von der Demokratiegewissheit, Abschied vom Leben, Abschied von Freunden, Abschied von früheren Ichs. Und dann kam eben die Idee des Tagebuchs. Also das war gar keine philosophische Entscheidung, sondern das war einfach ein Ausweg, weil ich nicht wusste, wie ich sonst schreiben sollte.
Und Ihr Buch heißt ja auch nicht Abschied nehmen, sondern Abschied leben. Und das ist ja ein gewaltiger Unterschied.
Ein gewaltiger Unterschied. Und ich bestehe auch auf dem Unterschied, wenn jemand sagt, Sie haben ein Buch geschrieben über Abschied nehmen oder Abschied des Lebens, sage ich, nein, Abschied leben heißt Abschied gestalten. Heißt Abschied mit Abschied auch kreativ umzugehen. Und auch die Freiheit der Ungewissheit zu lernen und zu üben und zu genießen. Denn Gewissheit kann einen ja auch einengen, weil man immer in denselben Schleifen denkt und spricht. Und wenn diese Gewissheit weggeht, dann muss man plötzlich neu denken und muss neu suchen und muss neue Argumente finden. Und das gilt für uns selber, also für uns Menschen, als auch für Europa im Moment, dass irgendwie sich wirklich neue Wege suchen muss, um mit diesen neuen Herausforderungen zurechtzukommen. Und Abschied gestalten finde ich eine große Herausforderung, eine wunderbare Herausforderung. Und eine wichtige, weil wenn wir das nicht machen, dann sitzen wir ja nur noch traurig rum und hoffen, statt Zuversicht zu haben.
Es ist ja so, dass häufig Abschiede uns schwerfallen. Oder ich glaube, die meisten, wenn sie das Wort Abschied hören, denken erstmal an einen Verlust.
Trauriges, genau. Ne? Ja.
Aber damit räumen Sie so ein bisschen auf. Also Sie klopfen diesen Begriff Abschied nochmal ab und sagen, Abschied ist ja, Sie haben es eben schon angedeutet, ist ja auch was Schönes, das macht Raum. Aber irgendwie sind wir vielleicht so Gewohnheitstierchen, dass wir es ganz gerne hätten, wenn man irgendwie was Gleichbleibendes hätte, oder?
Ja, weil das ist ja auch bequem. Das ist ja sehr bequem, sozusagen in Gewohnheiten zu leben. Und man merkt auch gar nicht, wie man sich langsam selber einengt. Weil erzähle gerne die Geschichte eines Freundes, der, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Jahre lang, inzwischen ist er auch schon tot, jeden Morgen ein Brötchen in vier Teile geschnitten hat. Auf dem einen Teil war Leberwurst, sagen wir mal, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auf dem anderen Käse, auf dem nächsten Quark und auf dem vierten Marmelade. Jahrzehnte, jeden Morgen dasselbe gegessen. Das kann ich irgendwo verstehen, weil das, wie gesagt, auch so eine bequeme Gewohnheit und es schmeckt einem auch und dann macht man das weiter. Aber gerade im Alter sollte man ja auch nochmal neue Geschmäcker ausüben und so, wie man neue Herausforderungen annehmen sollte und neue Bilder auch von sich selber vielleicht finden könnte. Und insofern liebe ich Gewohnheit auch, aber ich will nicht darin verkümmern. Mhm.
Nun sind Sie ja auch allein durch Ihre Arbeit, durch Ihren Job, durch Ihre Biografie ein wendiger Mensch, sage ich mal so. Sie haben ja auch im Ausland gearbeitet, zum Beispiel waren Sie 10 Jahre als Journalistin in New York. Sie haben schon viele Bücher geschrieben. Ihr sicher bisher bekanntestes ist, das Leben ist ein vorübergehender Zustand, in dem Sie auch über einen wichtigen Abschied oder über viele kleine Abschiede schreiben, nämlich die Pflege Ihres kranken Mannes, den Sie viele Jahre begleitet haben, bis in den Tod hinein. Ab wann war denn für Sie dieser Begriff Abschied überhaupt ein relevanter, über den Sie nachgedacht haben? Kam das mit dieser Pflege Ihres Mannes oder gibt es da so einen Moment in Ihrem Leben, an den Sie sich noch erinnern können?
Ich glaube, das ist sukzessive geschehen. Also wie gesagt, diese 10-jährige, ich weiß gar nicht, ob ich das Pflege nennen soll, war es natürlich, aber ich sage immer, ich habe gelebt mit ihm, ich habe mit ihm seine Krankheit gelebt. Also, und das war richtig schwierig, weil er 2 Schlaganfälle gehabt hatte und er konnte nicht richtig sprechen, er konnte nicht lesen, nicht schreiben und nicht laufen. Also das waren heftige Jahre und natürlich Abschiedsjahre, weil es konnte ja immer nur schlimmer werden, es konnte ja eigentlich nicht wirklich besser werden. Aber dieses Thema Abschied wurde für mich eigentlich erst später wirklich virulent, was ich vorhin schon gesagt habe, also durch den Zustand der Welt und durch mein eigenes Älterwerden. Also nachdem mein Mann gestorben war, hatte ich erst noch so eine Weile das Gefühl, jetzt bin ich dran. Ich hatte noch mal so eine richtige Lebenslust, die ich übrigens immer noch in großem Umfang habe. Und dann, wie gesagt, so im Laufe der Zeit wurde Abschied immer mehr wirklich zum Thema. Und dann habe ich halt mich entschieden, noch das mal intensiver zu eruieren und zu schreiben.
Was ich besonders reizvoll fand an diesem Buch, ist diese Gleichzeitigkeit, die Parallelität von Dingen. Also wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, das Private, aber gleichzeitig auch das Politische. Und Sie sind ein privater Mensch in diesen ganzen Zeitläuften. Es gibt von Franz Kafka diesen berühmten Tagebucheintrag von 1914. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags Schwimmschule.
Genau.
Und Sie schreiben auch übers Schwimmen unter anderem. Es gibt in Ihrem Buch teilweise auch Passagen, wo ich dachte, ja, genau das in die Gegenwart übertragen. Wir sind ja alle privat in den Zeitläufen. Das ist ein ganz wichtiges Spannungsgefühl in diesem Buch.
Ja, aber diese Gleichzeitigkeit ist schon sehr, sehr lange ein Thema für mich, weil ich mich sehr beschäftigt habe mit dem Nationalsozialismus und auch da ja das schon war. Auf der einen Seite gab es Auschwitz und viele andere Vernichtungs- und Konzentrationslager. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diese Tagebucheintragungen, heute die letzten Eier für den schönen Geburtstagskuchen verbraucht. Und diese Gleichzeitigkeit von Genuss, Freude, wissend, es gibt nur noch ein paar Eier, aber die habe ich jetzt verbraucht. Und wer um Himmels Willen wäre in Auschwitz auf die Idee gekommen, über Eier nachzudenken? Und dieses, dass auch hier ich in Berlin lebe und ziemlich wenige Kilometer entfernt Krieg ist. Wir sitzen hier und gucken in diesen wunderschönen Tiergarten. Und dort werden nicht nur Menschen, sondern auch Bäume zerschossen. Da gibt es ja gar nicht mehr etwas, wo ich Schönheit sehe oder wo ich die knospenden Blätter sehe, da gibt es Straßen mit nur schwarzen Bäumen. Es ist so alles so total verzweiflungsvoll. Und manchmal denke ich, ich kann mir das gar nicht wirklich vorstellen, weil hier zwitschern die Vögel. Wer weiß, ob da überhaupt noch Vögel zwitschern. Und die ständige Angst, jeden Abend ins Bett zu gehen und zu sagen, wer weiß, ob ich heute Nacht im Bett bleiben kann oder nicht in den Keller muss oder sogar im Keller bleibe. Also das finde ich unvorstellbar. Und dieses Privileg, in dem wir leben, sich bewusst zu machen, finde ich übrigens auch richtig wichtig. Zu wissen, wie gut es uns hier noch geht. Und auch mit dieser Kraft, die wir daraus schöpfen, irgendetwas Gutes anzustellen. Wir sind ja immer so ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, wenn wir sagen gut, weil dann kommt sofort, ach, die Gutmenschen, ich hasse den Ausdruck. Auch wieder muss ich natürlich sofort wieder Patti Smith zitieren, die sagt, try to be a good person. Das klingt irgendwie viel besser als ein guter Mensch. Also a good person klingt irgendwie handfester, finde ich. Ich weiß auch nicht, warum. Und weil sie sagt, selbst das strahlt in die Welt aus. Und das stimmt ja auch, finde ich. Aber dieses Privileg, auf der Insel der Seligen noch zu leben, das ist mir zu wenig spürbar hier. Ich finde, das sollte uns klarer und bewusster sein.
Wie schaffen Sie das denn, mit Nachrichten auf eine Art und Weise umzugehen, die Sie gut leben können? Also Sie sind ja Journalistin, Sie sind ein politisch denkender Mensch, Sie sind interessiert an der Welt. Sie schreiben unter anderem über die Zeit oder über Artikel aus der Süddeutschen. Haben Sie so bewusste Zeiten, wo Sie sagen, jetzt mal keine Nachrichten, jetzt darf ich mich um mich und meine eigene kleine Seligkeit kümmern?
Kleine Seligkeit, das ist ein schöner Ausdruck. Ich versuche eigentlich morgens nicht mit den Nachrichten anzufangen, aber das gelingt mir fast nie. Also ich glaube, ich muss ein bisschen morgens mich vergewissern, dass es die Welt da draußen noch gibt. Und auch unsere friedliche Welt noch gibt. Also die kleine Welt, in der wir leben. Aber ich merke auch, dass ich manchmal da sitze und sage, nee, das lese ich jetzt nicht. Vielleicht lese ich es am nächsten Tag. Vielleicht habe ich es irgendwo anders schon mal kürzer gelesen, in Kurzform gelesen. Und habe aber fast immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, das lese ich jetzt nicht. Weil ich denke, du willst es nicht lesen und die müssen es leben. Das finde ich sehr schwierig und finde ich sehr verwöhnt. Und gleichzeitig weiß ich, ich muss es tun aus Gründen des Selbsterhalts. Also da kommen wir wieder zu der Zerstörung und der Selbstzerstörung. Denn wenn ich alles lese, fällt es mir schwer, mich wieder einzugrooven auf das, was ich so gerne möchte, nämlich auch die Heiterkeit und die Freude zu spüren und mit Menschen heiter sein zu können und zu versuchen, ich sage es immer wieder, im Kleinen, 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 die Welt nicht besser zu machen, aber ihr zu helfen, sich zu erholen. Ich mag so gerne das Bild der kosmischen Waage. Also, dass man sagt, die kosmische Waage wird auf der einen Seite gerade so viel gefüllt mit Elend und Gewalt und Brutalität und Verzweiflung und Zynismus. Und deswegen finde ich, ist es unsere Aufgabe, die andere Waagschale zu füllen mit Freude, Zuwendung, Zuversicht, Freundlichkeit oder auch mit Liebe. Daniel Schreiber hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben über Liebe als politisches Konzept. Und was ich sehr klug finde und sehr nötig finde, dass wir einfach begreifen, dass wir ein anderes Verhältnis kriegen sollten zu anderen Menschen, also sie mehr achten und beachten. Es gibt zum Beispiel jetzt ein neues Projekt der Harvard-Universität. Die wollen Nächstenliebe, Gemeinwohl, Freundlichkeit, Nachbarschaft, Zuwendung und so weiter in Kommunen wieder neu etablieren und arbeiten zusammen mit der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, und mit der Psychiatric Association von ich weiß nicht was. Weil sie sagen, all diese Werte sind so vernachlässigt worden, dass das die Nachbarschaften zerstört. Und jetzt auf einmal merkt man es. Und jetzt auf einmal gibt es, wie gesagt, ein Projekt der Harvard-Universität. Und das macht mich dann immer froh, dass also Menschen wirklich versuchen, was zu tun und merken, dass irgendwas nicht stimmt in der Entwicklung, die wir gerade nehmen. Und solche Dinge auch mehr zu erzählen, finde ich übrigens auch für Journalisten eine Aufgabe. Weil nur das Elend zu erzählen und nicht das andere, das nimmt uns den Mut, Wege zu suchen.
Ja, wo gucken wir hin? Welchen Dingen, welchen Themen schenken wir unsere Aufmerksamkeit? Ne? Das kann ich total verstehen. Es gibt ein Buch von dieser Münchner Historikerin Miriam Zadoff, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, Überwintern. Haben Sie das gelesen?
Das habe ich gelesen.
Haben Sie gelesen?
Ja.
Das passt, finde ich, thematisch total gut, wie wir überwintern, den Lebensmut durch die harten Zeiten retten. Da taucht nicht nur Hannah Arendt auf wie bei Ihnen, sondern da geht es eben auch um genau das, was Sie eben beschrieben haben. Also im Kleinen genießen dürfen und trotzdem das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren.
Ja, und sie gibt ja auch einzelne Beispiele, was ich auch sehr schön finde. Ich finde es immer wichtig, auch Beispiele zu geben, damit man auch sich das selber vorstellen kann. Also ja, ich mochte das Buch sehr natürlich, weil das ja auch dann um Zuversicht geht und weil es auch darum geht, wie gesagt, die kleinen Dinge zu genießen und zwar mit anderen, wenn möglich, zu genießen. Sie erzählt ja auch von Festen und Abendessen und das sehe ich genauso, weil ich denke, Menschen zusammenzubringen ist wirklich auch ein großes Ziel. Es gibt ja diese 20 Lektionen gegen die Tyrannei von Timothy Snyder und in Lektion 12 sagte, sprich Menschen an und rede mit ihnen, oder vielleicht heißt es auch, sprich Nachbarn an und rede mit ihnen, denn wenn wir in eine Kultur der Denunziation geraten sollten, möchtest du doch die psychische Landschaft deiner Umgebung kennen. Und ich finde das einen sehr, sehr klugen Satz und eine sehr kluge Erkenntnis und finde es wichtig, dass wir kleine Kreise bilden, dass wir wissen, auf wen wir uns verlassen können, wenn es ernst wird, dass man schon eine Nähe aufbaut, dass man schon eine Verlässlichkeit aufbaut und auch ein Vertrauen zueinander. Ich glaube, das sind alles auch die kleinen Schritte, die wir gehen können. Ich kenne eine Frau, die macht ganz oft, lädt sie ein zu Drinks. Und weil sie sagt, sie empfindet das auch als gesellschaftspolitische Aufgabe. Also da sind Menschen, also im Englischen würde man sagen, from all walks of life, also kommen aus allen Ecken und lernen sich da kennen, auch die politisch nicht immer einer Meinung sind, was ja wichtig ist. Und ich finde das großartig, wie sie das macht. Und ich glaube, es ist auch wichtig.
Vielen Dank. Ich muss gerade nur daran denken, Timothy Snyder, das muss ich Ihnen noch kurz erzählen, liegt seit einem halben Jahr bei uns im Bad. Und wir schauen da immer alle rein und lieben dieses Buch über alles, illustriert von der wunderbaren Illustratorin Nora Krug. Ist auch eine ganz tolle Ausgabe. Aber das nur am Rande. Zum Schluss würde ich Sie gern fragen, Frau von Arnim. Sie schreiben so schön, dass dieses Tagebuch auch so eine Art Gehäuse geworden ist im Laufe dieser Zeit und dass Sie sich weniger fürchten, wenn Sie schreiben. Haben Sie weitergemacht mit dem Tagebuchschreiben, nachdem Sie das Schreiben für dieses Buch beendet hatten?
Leider nicht, nicht wirklich. Also nur noch ab und zu. Und es fehlt mir. Aber ich schaffe es im Moment nicht, das auch noch zu machen, weil ich an einem anderen Projekt, also nicht wirklich Projekt, kein Buch oder sowas, aber eine andere Geschichte gerade schreibe. Aber das war tatsächlich so. Es hat mir sehr gut getan, in diesem wilden Jahr dieses Tagebuch zu haben, zu dem ich gehen konnte und aus dem wilden Jahr eine Erzählung gemacht habe und dadurch so ein bisschen Distanz hergestellt habe zwischen mir und meinem kleinen oder meinem großen Leben, weil es ist ja das Einzige, was ich habe, und dem Leben da draußen in der Politik und in der Gesellschaft, die, wie gesagt, ja zusammengehören. Wir sind die Welt. Aber das war gut. Es ist ganz schön, wenn man zum Beispiel, ich glaube, das schreibe ich auch, wenn man über Angst schreibt, aber auch über die eigene Angst. Und wenn man das formuliert, dann wird die Angst sozusagen von einem Gefühl zu einer formulierten Figur. Und dadurch verliert sie an Schrecken. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen für Ihre schönen Fragen.
Die Schriftstellerin Gabriele von Arnim im Berliner Tiergarten im Gespräch mit Anne Dore über ihr Buch Abschied leben. Die Angst verlieren, indem man darüber schreibt, sagt Gabriele von Arnim. Geht einem das denn beim Lesen eigentlich auch so? Ist Abschied leben ein Buch gegen die Angst?
Ja, auf eine schöne Art ja. Also dir brauche ich das nicht erzählen, Nadine, dass Lesen einen verändert. Dass der Ton eines Buches, die Stimmung eines Textes sich natürlich auswirkt auf die eigene Stimmung. Und Gabriele von Arnims Buch Abschiedleben ist tatsächlich eine Schule der Zuversicht. Also nicht die Augen verschließen, aber dennoch die Hoffnung bewahren. Oder wie sie es im Gespräch formuliert hat, auf Zerstörung nicht mit Selbstzerstörung antworten und gleichzeitig durchlässig und widerstandsfähig bleiben. Also dieses Buch ist wirklich voll mit lebensklugen Ideen, Beobachtungen. Und ich fand die Begegnung mit ihr und ihre Gedanken wirklich sehr inspirierend.
Das klingt so, als könnten Sie es auch für mich sein. Und ich sollte endlich mal anfangen, Gabriele von Arnim zu lesen.
Unbedingt.
Diese Gedanken findet man also in Gabriele von Arnims neuem Buch Abschied leben, Tagebuch eines Zeitgefühls, erschienen bei Rowohlt. 272 Seiten kosten 24 Euro.
Und wir haben heute noch einen Podcast-Tipp für euch. In ARD Sounds findet man gerade eine wunderschöne Liebesgeschichte von Fjodor Dostojewski. Die Geschichte Weiße Nächte handelt von einem jungen Mann, den Dostojewski durchs nächtliche St. Petersburg schickt. Und Nacht für Nacht unterhält er sich dort mit einer jungen Frau. Perfekt zum Hören in lauen Sommernächten. Weiße Nächte, gelesen von Benno Schulz, findet man gerade bei ARD Sounds.
Und Orte und Worte lässt sich auch sehr gut in Sommernächten hören, zu finden, unter anderem bei ARD Sounds, immer donnerstags, und natürlich online auf den Seiten des RBB. Wir sagen Tschüss, ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.